Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Heute sind die Edmonton Oilers das Team, auf das ich schaue, in der Vorschau-Serie auf die Saison 2026-2027. Ein paar Disclaimer zu Beginn. Das wird wahrscheinlich die längste Vorschau-Folge werden in diesen 32 Episoden, denn da gibt es ein paar Dinge, die bei den Oilers besonders sind. Natürlich ist Edmonton ein Titelkandidat, das heißt, allein schon deswegen ist es so, dass ich mich da sehr mit beschäftige, was nicht heißen soll, dass das bei anderen Teams, die jetzt hinten in der Tabelle sind, etwas weniger der Fall ist. Nur gibt es natürlich bei Titelkandidaten in den allermeisten Fällen auch mehr zu besprechen, vielleicht aus der Vorsaison, mehr Themen drumherum. Und deswegen ist es tendenziell so, dass ich bei den Spitzenteams auch etwas länger in den Vorschauausgaben bin. Der nächste Punkt ist, dass natürlich die Edmonton Oilers aus bekanntem Grund, sage ich jetzt mal, schon in den letzten Wochen, Monaten ein richtig, richtig großes Thema waren hier, aber auch in den normalen anderen Eishockey-Medien. Dann habe ich natürlich auch das Interview mit Leon Dreiseitel, wo ich versuche, das auch an der einen oder anderen Stelle dann mit einzubinden. Das heißt also, auch da wird es O-Töne geben von Leon aus der European Players Media Tour. Und der letzte Punkt ist, die Edmonton Oilers sind das Team, zu dem ich wahrscheinlich die meisten Wünsche, Fragen, Beiträge von euch bekomme, über die Saison gesehen, aber auch jetzt vor diesen Vorschau-Sendungen, beziehungsweise in den letzten Tagen dann auch. Und deshalb werde ich versuchen, das Ganze etwas ausführlicher zu machen als bei anderen Mannschaften. Da gilt dann wie immer der Hinweis, wenn ihr Anaheim Ducks Fans seid oder Ottawa Senators Fans oder was auch immer. Senators waren jetzt schon durch, aber welches Team habe ich noch nicht gehabt? Sagen wir mal Minnesota Wild Fans und ihr habt konkrete Fragen und Wünsche, dann schickt mir das gerne und dann versuche ich das auch umzusetzen. Auch da, ich will nicht in irgendeiner Form ein Team bevorzugen. Nur für mich ist natürlich so, das sage ich euch des Öfteren, wenn ich von euch bestimmte Anregungen bekomme oder eben auch Fragen, dann versuche ich die zu beantworten. Und wenn die sich natürlich häufig um die Edmonton Oilers drehen, dann sind die Edmonton Oilers eben auch ein Thema, auf das ich detaillierter eingehe als dann eben zum Beispiel Minnesota. Also, denke ich, liegt nah und deswegen legen wir jetzt auch los mit dieser Ausgabe. Die Edmonton Oilers, die waren in der letzten Spielzeit auf Position 2 in der Pacific Division. 41 Siege, 30 Niederlagen, 11 Extrapunkte gesammelt, 93 Zähler waren es insgesamt. Das bedeutete eine erste Playoff-Runde gegen die Anaheim Ducks und die haben sie tatsächlich verloren mit 2-4 in 6 Partien und damit erstmals seit längerer Zeit keine Playoff-Runde gewonnen und auch mit Ausnahme von 2023 nicht mindestens das Conference-Finale erreicht. Das war ja 22 der Fall und 24-25 ging es ja sogar dann bis ins Stanley Cup-Finale. Eine dann am Ende schon enttäuschende Spielzeit für die Edmonton Oilers und eine vergleichsweise lange Sommerpause. Das kann natürlich auch ein Vorteil gewesen sein. Wie waren die Zahlen in der Vorsaison bei den Oilers, bei den Toren? Da waren sie das sechstbeste Team, 282 Treffer. Das war nicht so überragend wie in manchem Jahr davor, aber trotzdem eben immer noch ein wirklich guter Wert. 265 Gegentore allerdings, die bedeuteten Platz 25, was die Abwehr betrifft. Und das zeigt auch schon so ein bisschen das Problem. Corsi-Wert Platz 12, Expected Goals for Platz 11. Bei den Torchancen waren sie auf Platz 17, was den Anteil der Torchancen betrifft, auf Platz 9. Schussquote Platz 21, da geht es schon ein bisschen nach unten. Also die Advanced Metrics, was ich eben so genannt habe, naja, das ist noch so gerade am oberen Drittel mit Platz 11, Platz 12. Das ist eben kein wirkliches Top-Team dann von den Werten her, ein Stück weit drunter. Schussquote eben schon enttäuschend. Ja, und die Save Percentage bei 5 gegen 5, die schlechteste der NHL. Also da nicht so wirklich gut. Das Powerplay, das war immer noch exquisit, Platz Nummer 1. Penalty Killing war Platz 20. Und damit ergibt sich dann schon ein rundes Bild, wo man sagen kann, bei 5 gegen 5 war die Schussquote zu schlecht. Das wurde aber in der Offensive noch kompensiert durch das sehr, sehr gute Powerplay. Probleme in der Abwehr, zu viele Gegentore. Vor allem auch dadurch bedingt, dass die Fangquote nicht gut war und insgesamt kein dominantes Team, ein solides Team, was sich eben dann auch für die Playoffs qualifiziert. Aber auch da, Vergleich mit anderen Mannschaften zeigt, dass Edmonton vor allem auch davon profitiert hat, dass die Pacific Division einfach keine gute Division war und sie dadurch dann auch das Heimrecht in den Playoffs hatten. Es sei einfach nur noch mal erwähnt, mit den 93 Zählern wären sie zum Beispiel in der Central, der anderen Division im Westen, gerade mal auf Platz 4 gelandet. Und wenn wir dann den weiteren Blick wagen und auf die Conferences schauen, dann hätte es in der Eastern Conference mit 93 Zählern für Edmonton gerade einmal für Platz Nummer 10 gereicht zwischen den Washington Capitals und den Detroit Red Wings, die eben beide die Playoffs verpasst haben. Also daran kann man schon sehen, dass zwar auf der einen Seite man das Heimrecht sieht, Playoff-Qualifikation, aber dann, wenn man eben ein Stück weit tiefer einsteigt, auch in die Werte, dann wird deutlich, Edmonton hat viel profitiert von der Qualität um sie herum in der eigenen Division und sich nie so wirklich während der Saison auch als Spitzenteam dort etabliert. Auch die Zahlen der Spieler, die zeigen, dass sie sehr, sehr top-heavy waren. Natürlich wieder eine extrem gute Spielzeit von Connor McDavid. 90 Vorlagen, 48 Tore für 138 Punkte. Es ist auch schon etwas, wo man dann dies so selbstverständlich hinnimmt, was das für Werte überhaupt von ihm sind. Schon sehr, sehr gut. Bei Leon Dreisaitl sind die Zahlen nicht ganz so hoch, weil der nur 65 Partien gemacht hat. Hatte ja dann auch eine Verletzung vor den Playoffs, war allerdings dann eben rechtzeitig wieder fit. 35 Tore und insgesamt 97 Punkte sind wenig, wenn man jetzt die Gesamtzahl nimmt, auf die Partie gerechnet, genauso überragend eben auch wie in den Spielzeiten zuvor. Und eine extrem gute Spielzeit, was die Offensive betrifft, von Evan Bouchard. 95 Punkte Topscorer bei den Verteidigern, 74 Vorlagen und auch 21 Tore. Das ist sehr, sehr gut. Danach wird es aber dünn, was das Def-Scoring betrifft. Ryan Nugent-Hopkins ist dann der vierte im Bunde. 56 Punkte sind es, 20 Tore bei ihm. Das ist schon weniger. Auch er hat 10 Partien gefehlt. Zach Hyman nur 58 Spiele gemacht. 31 Tore immerhin für ihn. Also hätte der seine 82 Partien oder von mir aus Mitte 70 gemacht, wäre das sicherlich auch nochmal ein 40-Tore-Mann gewesen. Aber er war nicht da. Und dahinter ist es dann eben auch so, dass du noch Jack Roslovic hast mit 21 Toren, aber auch nur 36 Punkten. Und wenn man schaut auf die Verteilung auch der Spieler, die zweistellig getroffen haben, du hast vorne eben McDavid mit einem 40-Tore-Stürmer, dann zweimal 30 Tore, dreimal 20 Tore und noch zwei, die zweistellig gescored haben. Das sind 8 Spieler. Habe jetzt nicht alle Zahlen im Kopf, aber ich glaube 13 hatte ich schon. Ich glaube, es gibt sogar ein Team mit 14 Scorern. Wenn ich ganz durch bin, sind das sicherlich mehr Teams, die dann auch mindestens 10, 12 Spieler hatten, die zweistellig getroffen haben. Und das ist dann auch ein Stück weit auf der individuellen Ebene repräsentativ dafür, was das Problem bei den Edmonton Oilers in der Vorsaison war. Wieder die große, hohe Abhängigkeit von den beiden, was die Stürmer betrifft, Hyman noch mit dazu, wenn er gesund ist, und in der Defensive eben dann, dass Evan Bouchard da unterstützt. Und das ist dann zu wenig gewesen, um es auf die Dauer als Spitzenteam dann in der Tabelle auch abzubilden. Und ja, damit also finde ich auch sehr deutlich abzulesen bei den Stürmern. Und wenn wir dann noch auf die Zahlen gucken, was das Goaltending betrifft, dann sieht es da natürlich ganz, ganz ähnlich aus. Wir hatten ja auch in der letzten Spielzeit den entsprechenden Trade noch. Auch das ist ein Punkt gewesen, wo die Edmonton Oilers dann tätig waren. Wir haben Connor Ingram, der tatsächlich am Ende die meisten Spiele absolviert hat mit 32 Partien. 2,6 ist der Gegentorschnitt, das ist ordentlich, aber die Fangquote unter 90%. Kein Goalie hatte irgendwie 90% oder mehr. Ingram, wie gesagt, derjenige, der noch die beste Fangquote hatte, Stuart Skinner, solange er noch da war, 89,1%, 2,83. Tristan Jarry als Lösung geholt, fast 4 Tore im Schnitt, 3,86. 85% die Fangquote von ihm, das ist die schlechteste gewesen. Und Kevin Pickard mit auch 3,7 ungefähr Gegentorschnitt, 87%. Jetzt sage ich natürlich immer, naja, das sind klassische Werte. Schauen wir doch mal auf das, was die Torhüter dann wirklich auch als Advanced Metrics Wert hatten, mit einer etwas höheren Aussagekraft. Und wenn ich da dann einfach reinschaue bei den Edmonton Oilers, dann sind die Zahlen 2,11 für Connor Ingram plus 2,11 minus 4,4 für Tristan Jarry und minus 7 für Calvin Pickard. Also keine guten Werte, vor allem dann auch in Kombination. Stuart Skinner wird hier jetzt leider dann nicht mehr angegeben. Ich will mal einmal schauen, wobei das, naja, hat dann auch keinen Aussagewert, weil er ja bei Pittsburgh dann gespielt hat und er hat einen positiven Wert gehabt. Der setzt sich aber dann eben aus den Partien in Edmonton und in Pittsburgh zusammen und hat da keine so große Aussagekraft. Das heißt also, vorher, die Zahlen haben schon belegt, die Torhüter der Edmonton Oilers waren nicht gut. Und diese ganzen Zahlen und vor allem auch das Endergebnis, das war auch etwas, was Leon Dreiseitel natürlich gestört hat. Und der Kollege Günther Klein, der hat direkt zu Beginn des Interviews mit Leon gleich erstmal Bezug genommen auf das, was Leon Dreiseitel nach dem Saisonende, nach dem Ausscheiden gegen die Anaheim Ducks, dort entsprechend auch gegenüber der Presse in Nordamerika geäußert hat. Wir hören mal rein, Leon Dreiseitel, zu dem, was er nach der Spielzeit 25-26 so gesagt hat und vielleicht auch, warum er das gesagt hat und wie er das so ein bisschen auch einschätzt.
Leon, die letzte Saison endete mit einer spektakulären Pressekonferenz, 15 Minuten. Was zu sagen war zu den Oilers, die lokale Presse schrieb von one bombshell after another. Hat aber was bewirkt, oder? Für die Franchise, was denkst du?
Ja, darum geht es ja erstmal nicht. Es war einfach nur eine Zusammenfassung von dem, ja, wie ich das sehe und ich glaube, wie viele andere das auch gesehen haben, dass wir halt einfach letzte Saison einen Schritt zurück gemacht haben, was natürlich irgendwie dann auch klar war, was man gesehen hat, was man gemerkt hat. Und es ging einfach nur darum, das zuzugeben, sage ich mal, dass man manchmal halt einfach einen Schritt zurück macht und wir aber jetzt den Schritt nach vorne wieder finden müssen, weil wir wollen natürlich gewinnen, wir haben hohe Ansprüche an uns und ich glaube, da muss man einfach auch manchmal ganz ehrlich sein.
Was hat das Management der Oilers gemacht, um die Probleme der letzten Saison zu adressieren und die Mannschaft ein Stück weit neu aufzustellen? Daniel Nurse ist nicht mehr bei den Edmonton Oilers. Nachdem er seine komplette Karriere dort verbracht hat, ist er zu den San Jose Sharks getauscht worden. Das ist zum einen etwas, wo man sagen kann, okay, es wird jemand dort weggetradet, der in der Defensive vielleicht das ein oder andere Mal nicht so die beste Figur abgegeben hat. Es ist aber vor allem auch sein Vertrag, der von den Edmonton Oilers weggetauscht wurde und der dann auch ermöglichte, ein paar neue Spieler zu holen. Jack Rostovec ist mittlerweile in Toronto gelandet. Adam Henrique und Curtis Lazar, die sind Free Agents. Und das gilt zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich auch für Connor Ingram. Und dann ist noch Kevin Pickard mittlerweile bei den Minnesota Wild. Dazu wurde Chris Knobloch entlassen und, wenn wir dann zu den Zugängen kommen, Mike Babcock ist der neue Head Coach, DJ Smith ist der neue Associate Coach, heißt es. Aber das soll dann später ein Thema sein, was die Coaching-Positionen dann ja auch betrifft. Bei den Spielern ist Devin Levi als Torhüter aus Buffalo gekommen, Frederik Andersen mit dem Stanley Cup aus Carolina als Torhüter, Shakir Mukmadulin kam im Tausch mit Dana Nurse von den Sharks, genauso wie Zachary Sharp, Ryan Shea aus Pittsburgh, Matthew Joseph von den St. Louis Blues, Los Angeles Kings in der letzten Saison und aus europäischer Sicht vielleicht noch ganz interessant, dass Eduard Strahlmax mittlerweile bei den Bakersfield Condors im Kader ist. Neben den Neuzugängen gab es auch ein paar Vertragsverlängerungen. Jason Dickinson, der ja von den Chicago Blackhawks vor der Trade-Deadline kam, hat einen 5-Jahres-Vertrag erhalten, 20 Millionen. Das Volumen bedeutet also 4 Millionen pro Spielzeit. Das fand ich eigentlich so auch in Ordnung. Connor Murphy, ebenfalls auch zur Trade-Deadline gekommen. Der hat auch einen 5-Jahres-Vertrag, etwas höher dotiert, 20,5 Millionen, passt auch. Kasperi Kapanen hat ein 1-Jahres-Angebot angenommen für 2,6 Millionen für die Middlesex, auch okay. Max Jones ist noch mit dabei, der hat 850.000 als Minimum-Contract quasi für ein Jahr. Das waren also die Aktionen bzw. die Züge, wie es Leon Dreisaitl ausgedrückt hat, die die Edmonton Oilers in der Offseason gemacht haben. Und Kollege Klein hat natürlich dann auch die Frage gestellt, ob aus der Sicht von Leon Dreisaitl die Edmonton Oilers das Richtige im Sommer gemacht haben.
Ja, ich freue mich sehr drauf, ob es dann wirklich das Richtige ist. Ich glaube, das sieht man irgendwann dann, ob es funktioniert hat oder nicht. Aber ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, dass wir die richtigen Züge bis jetzt gemacht haben. Und ich hoffe, dass alles super klappt und alles zusammenkommt, dass wir uns finden und eine gute Mannschaft werden.
Und natürlich ist das große Thema bei den Edmonton Oilers nicht unbedingt das, was bei den Spielern passiert ist. Da gehe ich dann auch nachher noch hoffentlich sehr detailliert drauf ein, sondern die Trainerposition. Mike Babcock kommt zurück in die NHL, nachdem er in Toronto und in Columbus vor allem neben dem Eis dann Unruhe hatte. In Toronto war es ja eher im Nachhinein, bei Columbus war es schon, bevor er überhaupt seine Position angetreten hatte. Und ich habe ja in den Folgen rund um die Verpflichtung, mögliche Verpflichtung war es damals noch, von Mike Babcock mich deutlich auch zu dieser Thematik geäußert. Und da würde ich jetzt an dieser Stelle auch nicht so wirklich weiter drauf eingehen wollen. Ich verweise auf Folge 699 und da dann bei 53 Minuten 40 Sekunden ist das ungefähr. Da lege ich los mit der Thematik Mike Babcock, erkläre so ein bisschen seine Vergangenheit, was da ein Problem war und was dort eben entsprechend auch passiert ist. Und wenn ihr euch also nochmal informieren wollt, hört da sehr, sehr gerne rein. An dieser Stelle geht's jetzt weiter auch wieder mit Leon Dreisaitl. Und zwar war es schon etwas erstaunlich auch, dass sich ja Dreisaitl, McDavid und Zach Hyman zusammengesetzt hatten wohl und dann eben entsprechend auch mit dem damals noch potenziellen neuen Headcoach unterhalten haben und gewisse Punkte auch mit Mike Babcock durchgegangen sind. Und das war auch etwas, wo wir dann in der European Players Media Tour nachgefragt haben, wie war dieser ganze Prozess und wie waren die Gespräche. Und auch dazu, und dann in der Folge gibt es eine Nachfrage von mir, hat sich Leon Dreiseitel geäußert.
Die Gespräche waren super. Also wir hatten wirklich ein super Meeting mit dem Verbs und ja, ich glaube, dass zum jetzigen Zeitpunkt, was wir brauchen als Mannschaft, er einfach der richtige Mann war. Und ich glaube, er ist enorm heiß auf den Job. Er freut sich sehr darauf, wieder in der Liga zu sein. Und wissen natürlich alle, dass ja, da sehr viel Gepäck mit ihm kommt und so. Und das wurde auch ganz, ganz klar kommuniziert und das wurde ganz offen auf den Tisch gelegt und haben das sofort angesprochen, weil das, glaube ich, einfach dazugehört auch und das, so soll das auch sein. Aber im Endeffekt glaube ich, dass er einfach der richtige Mann ist für die jetzige Zeit.
Sportlich gesehen, auch im Zusammenhang, was Sie eben gesagt haben, zu der PK am Ende der letzten Saison, was erwarten Sie sich denn im Coaching von Mike Babcock, was vielleicht ein Unterschied ist zu den letzten Jahren? Also wo muss er ansetzen?
Ja, da muss man manchmal vorsichtig sein, wie man das interpretiert, weil jeder Trainer, glaube ich, der hat Stärken und Schwächen. Das ist wie jeder Spieler. Ne? Und um Gottes Willen will ich jetzt sagen, dass der Babs viel besser ist wie der Chris. Unterschiedliche Typen, die werden unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Aber ich glaube, wir hatten jetzt eine gewisse Zeit lang wirklich diese Player-Coaches, die einfach ganz, ganz feine Menschen waren und auch gute Trainer und auch sehr, sehr viel abgeliefert haben. Aber ich glaube, dass wir einfach so ein bisschen einen neuen Impuls brauchen, so einen neuen Zug bei uns in der Mannschaft. Und wie gesagt, ich glaube, zu der jetzigen Zeitpunkt, dass das einfach ganz gut passt.
Das waren für mich schon sehr, sehr offene Worte von Leon Dreiseitel. Ich muss sagen, ich war da vielleicht nicht überrascht, aber es war zumindest doch nochmal so ein bisschen erstaunlich zu sehen, dass er auch in einer ruhigen Situation und mit ein paar Monaten Verzug nach dem Saisonende so offen auch über die Thematik geredet hat, dass sie vielleicht einfach einen anderen Coach brauchen als Mannschaft. Also ich konnte das schon nachvollziehen, dass er direkt zum Beispiel auch vor dem Olympia-Break, direkt nach einem Spiel, was sie verloren haben, dass er dort so kritisiert, dass er dann nach dem Playoff aus noch mit den Emotionen auch da auch wieder deutlich anspricht, was bei den Oilers vielleicht alles falsch gelaufen ist. Das war für mich nachvollziehbar, dass er aber tatsächlich auch mit, wie gesagt, diesem großen zeitlichen Abstand und auch mit der Möglichkeit, sich auch darüber Gedanken zu machen, was er denn da sagt, denn der geht ja auch nicht wirklich unvorbereitet in so eine Interviewrunde. Natürlich wird da nicht jedes Wort abgesprochen, aber ich glaube schon, dass wenn er sich das nicht mit seinem Management macht, dass er sich selbst einfach kurz Gedanken macht, okay, ich weiß ja, welche Fragen kommen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, an dem Tag waren wir jetzt auch nicht sein erstes Interview. Das heißt also, er hatte vorher auch zum Beispiel mit The Athletic gesprochen. Das heißt, da werden ja ähnliche Fragen gestellt worden sein. Und trotzdem war er da sehr, sehr offen in der Kommunikation. Dieses Thema Spielercoach, jetzt ein etwas strengerer Coach, fand ich bemerkenswert, dass er das so auch deutlich dann bestätigt hat, dass sie jetzt eben jemanden brauchen, der sie etwas härter anfasst. Und auch auf dieses Thema wurde dann von den Kollegen eingegangen mit auch dann einer interessanten Nachfrage wieder mal vom Kollegen Klein. Auch das möchte ich euch hier mit reinschneiden, weil ich finde, danach kann man auch so ein bisschen auch über eine zweite Personalie reden, die eben mit Mike Babcock dann zu den Edmonton Oilers kommt.
Mal salopp formuliert ist, Babs, wie Sie ihn ja nennen, jemand, der dann auch mal zur rechten Zeit den Arschtritt verpasst?
Absolut, das muss auch so sein, meiner Meinung nach. Wir sind alles gestandene Männer, wir haben Familien, also wir können damit schon umgehen, wenn es dann irgendwann halt auch mal lauter wird. Und das muss auch einfach passieren ab und zu mal. Muss jetzt nicht jedes Spiel sein, klar, das funktioniert genauso wenig, aber ich glaube einfach, dass der Babs da ja eine gute Linie hat und es ihm dann im Endeffekt auch egal ist, ob das der Herr McDavid ist, der Herr Dreiseitel oder jemand in der vierten Reihe. Ich glaube, dass diese Autorität und dieses sich alle gleich behandeln, glaube ich, dass er das sehr, sehr gut im Griff hat. Und ich glaube, dass wir das annehmen alle und auch ja, brauchen und wollen.
Über diese Trainer der alten Schule, das sagt man oft, die würden nur mit der Leadership-Gruppe reden und mit den anderen gar nicht. Ist der dann auch so einer, der dann praktisch die Befehle bei euch weitergibt? Oder ist zu erwarten, dass der auch mit den jungen Spielern, mit dem Josh Samantz?
Ich glaube nicht, dass es heutzutage noch einen Trainer gibt, der das nicht versteht, dass man auch die jungen Jungs mitnehmen muss, auch die Rollenspieler. Ich glaube, da wird der Coach schon ein gutes Gespür für haben. Inwiefern seine Kommunikation dann sein wird, das werde ich auch zum ersten Mal miterleben, das weiß ich nicht. Ich habe viele Sachen gehört, viele Leute gefragt. Der Heimo, der hatte ihn ja auch als Trainer in Toronto und war nur positiv. Also ja, ich freue mich sehr.
Leon Dreiseitel freut sich also auf Mike Babcock und die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer. Im Zusammenhang mit den Starspielern wurde ja schon viel gesagt, dass eben Mike Babcock da natürlich weiß, wem er dann auch den Erfolg seiner Mannschaften zu verdanken hat. Und dieser Punkt, der angesprochen wurde, naja, wie sieht es denn aus mit den Spielern in der dritten, vierten Reihe, mit den Rollenspielern, vielleicht dann auch, wenn man das erweitert, wie sieht es aus mit jungen Spielern? Da hat natürlich Leon Dreiseitel etwas gesagt, was normalerweise auch selbstverständlich ist, dass heutzutage kein Coach mehr nur auf die alte Art arbeiten kann, nur eben entsprechend mit den besseren Spielern zusammenarbeitet und die anderen im Prinzip als austauschbare Masse sieht, wenn ich das jetzt mal überspitzt formuliere. Allerdings zeigte natürlich die Vergangenheit von Mike Babcock, und die Vergangenheit war ja nun auch Columbus, was nicht so lange her war, dass er da sich vielleicht doch nochmal so ein Stück weit unterschieden hat gegenüber anderen Trainern. Und nochmal auch zurück auf die Pressekonferenz, auch da klang er jetzt nicht so wirklich anders. Aber wie gesagt, ich wollte ja jetzt nicht über diese Details immer reden. Was für mich wichtig ist, was man mit im Hinterkopf behalten muss, ist, dass DJ Smith als Associate Coach mit Mike Babcock nach Edmonton kommt. Und da wurde auch berichtet, dass der jemand gewesen war, der auch in früheren Stationen so ein bisschen den Gegenpol gespielt hat. Also man kann ja oft dann auch Good Cop, Bad Cop sagen. Man könnte jetzt auch ein Wortspiel machen, aber das lassen wir mal. Und da ist es natürlich so, dass DJ Smith vielleicht auch vom Alter her so ein bisschen näher noch an den Spielern dran ist. Und weil er einfach auch eine andere Persönlichkeit hat. Und diese Kombination eben, der alte, harte Hund und ein etwas jüngerer, vielleicht modernerer Trainer, der nicht ganz ein Spielercoach ist, der aber schon so ein bisschen zumindest noch Teile von dem, was die Oilers in den letzten Jahren hatten, mitbringt. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Man könnte natürlich auch wieder hart sagen, sie haben dann auch gleich jemanden, den sie als Nachfolger installieren könnten, wenn denn die Geschichte mit Mike Babcock nicht funktioniert. Klar, das würde ich sogar so erstmal stehen lassen. Das ist sicherlich etwas, ich glaube nicht, dass das gezielt so gemacht wurde von den Oilers, dass man gezielt gesagt hat, man braucht jetzt jemanden, der ohne große Probleme auch einen Cheftrainer dann werden kann. Dennoch ist es natürlich etwas, was erstmal dann nützlich wäre für dieses Szenario. Aber trotzdem, ich finde, das könnte ein Schlüssel dazu sein, dass es bei den Oilers besser funktioniert als bei den letzten Stationen für Babs, wie ihn Leon Dreiseitel genannt hat. Und deshalb ist DJ Smith, glaube ich, einer der wichtigsten Akteure jetzt in der nächsten Saison, vielleicht auch dann in den nächsten beiden Jahren oder darüber hinaus bei den Edmonton Oilers, der mit dafür sorgen kann, dass da so ein kleiner Puffer ist und dass eben die Dinge etwas glatter laufen, als das bei anderen Stationen bisher der Fall war. Neben der Trainerstelle ist natürlich die Torhüterposition sowieso extrem wichtig, aber vor allem auch eine, über die sehr, sehr viel diskutiert wurde und wo auch einiges passiert ist bei den Edmonton Oilers in den letzten beiden Jahren, wenn man sich überlegt, dass sie eben den Torhüter, mit dem sie zweimal im Stanley Cup-Finale waren, abgegeben haben, sich dann Tristan Jarry geholt haben, Connor Ingram noch mit dabei. Ich habe ja über die Personalien vorhin schon gesprochen. Also da ist schon sehr, sehr viel passiert und ich würde jetzt damit anfangen, auch auf die Spieler einzugehen. Ich würde das tatsächlich ein bisschen anders machen als bei anderen Mannschaften und hoffe, dass das auch in eurem Interesse ist, dass ich quasi auf fast jeden einzelnen Akteur eingehen werde bei den Edmonton Oilers, um dann nachher auch so ein Stück weit immer ein kleines Gesamtbild für die jeweiligen Positionen zu basteln und zu malen und da auch dann verschiedenste Kombinationen vielleicht erläutere. Bei der Torhüterposition ganz klar, Freddy Andersen ist der Königstransfer auf dieser Stelle. Er ist jemand, der in der letzten Saison sehr, sehr gut gespielt hat in den Playoffs. 13:2, 1,89 der Gegentorschnitt, 91,3 die Fangquote, 3 Shutouts und dann eben entsprechend sein erster Stanley Cup Sieg. Also das geschafft, was den Edmonton Oilers noch fehlt. Auch das soll übrigens nachher nochmal bei Leon Dreiseitel kurz ein Thema sein. Und natürlich war Freddy Andersen einer der Gründe dafür, dass die Carolina Hurricanes die Meisterschaft feiern konnten. Nur, es war auch so, dass er im Finale dann irgendwann nicht mehr gespielt hat, dass er in Spiel Nummer 3 aus dem Tor genommen wurde, das dann Brandon Bussey übernommen hat. Und Andersen, der hatte in 16 Partien plus 6 bei Goal Save Above Expected. Wenn ich bei Brandon Bussey schaue, der hatte in 4 Spielen plus 5,6, also in 4 Partien fast die gleiche Leistung. Bussey hatte dann auch den Shutout in Spiel 6. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass ohne den Torhüterwechsel von Andersen auf Bussey die Carolina Hurricanes eben nicht dieses Finale gewonnen hätten. So, jetzt soll das ja kein schlechtes Omen sein, denn bei den Edmonton Oilers arbeitet man ja auch an einem, würde ich sagen, so Dreier-Tandem-Konstrukt, um dort eben entsprechend dann das Goaltending zu bekommen. Andersen ist ein großer Torhüter, er ist ein Positional Goalie, so würde ich ihn mal so ein bisschen bezeichnen. Er ist jemand, der sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt und hat eben auch gezeigt, dass er gewinnen kann. Nur, er wird 37 in dieser Saison. Er hat eine lange, lange Verletzungshistorie mit verschiedensten Arten von Verletzungen und sehr selten in den letzten Jahren war er in der Lage, wirklich konstant dann auch gesund zu bleiben. Seine allererste Saison 21/22, das war die Saison, wo er zuletzt so gespielt hat, wie ein NHL-Starter das macht. Da hat er 52 Partien gespielt, 51 davon eben als Nummer 1 Torhüter, der die Partie begonnen hat. Und danach war das Maximum eben in der letzten Spielzeit, das waren 35 Spiele. So, jetzt ist es tatsächlich so, dass Andersen auch schon bevor er überhaupt bei den Edmonton Oilers beginnt, verletzt ist. Und aktuell gibt es jetzt keine genauen Informationen. Ich habe auch noch nichts hundertprozentig Genaues gehört, was jetzt die Art seiner Verletzung betrifft. Aber was wohl von Stan Bowman jetzt sogar vor ein paar Tagen bekannt gegeben wurde, ist, dass Matt Savoy, der auch ausfällt, früher wieder da sein wird als Freddy Andersen. So. Und wenn man da so ein bisschen reinhört, dann kann man schon im Moment davon ausgehen, wäre meine erste Prognose, dass man ihn nicht vor November im Tor der Edmonton Oilers sehen wird. So, jetzt würde ich da trotzdem nicht so ein Riesenfass draus machen, ist vielleicht gar nicht das Schlechteste, dass er zu Saisonbeginn einfach erstmal nochmal ein bisschen aussetzen muss, weil er dadurch natürlich im weiteren Verlauf der Saison frischer ist. Es kommt darauf an, was das jetzt für eine Verletzung ist. Ist das irgendwas, wo man sagen kann, okay, komm, es passiert, heilt, danach ist er wieder gesund und das ist nichts, wo man dann im weiteren Verlauf einer Spielzeit drauf Rücksicht nehmen muss, dann passt das. Ist das aber etwas, wo man sagen kann, naja, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen durch Belastung und wenn man das dann wieder belastet, dann kann es durchaus sein, dass das Problem wieder auftritt. Dann ist es natürlich schlecht und eben dann weiter eine Baustelle für die Edmonton Oilers. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ist Freddy Andersen eine gute Verpflichtung für mich gewesen, wenn man weiß, dass man ihn nicht 50, 60 Spiele auf der Torhüter Nummer 1 Position stellen kann, dann würde ich sagen, passt das. Ich würde eher erwarten, dass man vielleicht auch da eher, wenn es noch läuft, ihn bei 35, 40 Spielen hat. Sowieso, wenn er die ersten 1,5 Monate verliert der Saison, dann ist da nicht so viel mehr möglich. Der nächste im Verbund, der Torhüter, ist Tristan Jarry. Den würde ich aktuell so ein bisschen als Nummer 1b sehen. Ich habe zu den Statistiken vorhin schon was gesagt. Bei Tristan Jarry kann man aber auch positiv anmerken, er ist auch jemand, der schon länger in der NHL ist. Er ist jemand, der schon länger auch Starter war in der NHL. Auch das kann man ihm ja nicht abschreiben. Er ist auch ein größerer Torhüter, athletisch. Und er kann auch sehr, sehr gute Leistungen zeigen. Und auch bei ihm ist es eben möglich, dass er in irgendeiner Form heiß läuft. Aber sowohl seine letzten Leistungen bei Edmonton als eben auch das, was bei Pittsburgh teilweise zu sehen war, machen natürlich auch da wieder Sorgen, denn die Pittsburgh Penguins hatten ihn ja auch schon zurückgeschickt in die AHL, also man hätte ihn ja auch quasi per Waiver-Pickup sich holen können als Mannschaft, und das ist eben etwas, was dann auch wieder so eine kleine rote Flagge ist, ein Warnzeichen ist, und man muss sagen, naja, also er hat in Pittsburgh immer wieder durchwachsene Leistungen gehabt, riesige Schwankungen. Er hat die jetzt in Edmonton gehabt. Also auch da kann man sich nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass das ein Nummer-1-Torhüter ist. Das heißt, auch bei ihm würde ich erstmal in einem Idealszenario auch eher von 30, 35 Spielen ausgehen, um auch da wieder ihn nicht zu überlasten. Und eben auch zu versuchen, diese Schwankungen, die er hat, möglichst so ein Stück weit irgendwie rauszunehmen. Was natürlich auch immer so ein kleiner Balanceakt ist. Denn auf der einen Seite sagst du, naja, ein Torhüter würde gerne regelmäßig spielen. Das heißt also, wenn er nicht regelmäßig spielt, dann ist er außer Form. Aber du möchtest natürlich auch, dass er seine Ruhepausen hat. Also das wird auch dann eine große Herausforderung sein fürs Coaching-Staff. Wenn wir dann aber sagen, naja, beide, Andersen und dann entsprechend auch Tristan Jarry mit 30 Spielen circa, dann bleiben noch in dem Fall in der nächsten Saison sogar 24 Partien. Und dafür haben sie sich Devon Levi geholt, der jüngste im Bunde dieser drei Torhüter. Und ja, jemand, der auch gute Anlagen mitbringt, auch gute technische Ausbildung, sehr schnelle Reaktionen, jemand, der auch ja einen gewissen Ehrgeiz hat, aber auch bei ihm ist es so, dass er noch nicht so durchgängig seine Leistung gezeigt hat, und im Unterschied zu den beiden anderen ist er auch kein etablierter NHL-Starter gewesen in seiner Karriere. Immer wieder Fragezeichen, er ist auch ein bisschen kleiner als die beiden anderen, was ja bei der Torhüterposition auch immer noch so ein bisschen ein Thema ist. Also in einem idealen Szenario für die Torhüterposition bei den Edmonton Oilers, da würde ich das Ganze so sehen, dass eben Andersen und Jarry die beiden 1A oder die beiden 1B sind und als Nummer 2 als Backup dann Devon Levi, und aktuell schaut es so aus, als ob eben dann Tristan Jarry und Devon Levi die beiden sind, die direkt mal die Saison beginnen werden, weil Andersen verletzt ist. Bei Jarry ist ja auch noch zu sagen, der Vertrag ist jetzt auch nicht so, dass du da ohne weiteres argumentieren kannst, okay, den setzen wir jetzt permanent auf die Bank, beziehungsweise wir schicken ihn in die AHL. Natürlich kann man sagen, okay, es sollte dir egal sein, was er für ein Gehalt hat. Es geht um die Leistung, aber auch da ist natürlich immer so ein bisschen eine Frage, wie man das dann eben managen kann. Tristan Jarry verdient über 5 Millionen, bei Andersen steht 1 Million, wobei man da noch sagen muss, da sind Bonuszahlungen mit dabei. Da weiß ich aber nicht, ob er die wirklich erreicht, denn die Bonuszahlungen beziehen sich einmal auf 10 und einmal auf 20 Spiele. Ich hoffe aus Sicht der Oilers, dass er die erreichen kann, denn ansonsten wäre es schon sehr, sehr fatal, wenn sie sich einen Torhüter holen und der dann sehr viele Spiele verletzt ausfällt. Das also meine Einschätzung zu der Torhüter-Thematik, und als kleinen Übergang passt das, glaube ich, wieder ganz gut, wenn wir nochmal bei Leon Dreiseitel mit reinhören, denn der hat sich auch zur Torhüter-Position und dann anschließend auch zum Thema Torhüter-Defensive geäußert.
Jetzt haben wir eine wirklich Frage. Ich habe da auf der Torhüter-Position auch
neu aufgestellt, spielt vielleicht sogar mit einer Dreierrotation. Mhm.
Ich glaube, dass wir auch da gut aufgestellt sein werden. Zwei neue Jungs dazu bekommen. Ich glaube, dass die Jungs sich gesund battlen werden, wer dann am Ende am meisten spielt. Und glaube, dass das wird ganz gut passen.
Wie weit bei den Neuzugängen auf der Torhüterposition ist ja auch jemand dabei, der jetzt erst sehr erfolgreich war. Inwieweit erhoffst du dir vielleicht auch da so ein paar Informationen auch auf die Spielweise vielleicht, dass er auch der Defensive hilft, weil auch das war ja oft ein Thema, dass nicht der Torhüter das Problem ist, sondern insgesamt das defensive Konstrukt.
Ja, ich glaube, das verläuft alles so zusammen. Ne? Das ist halt, wir waren zwei Jahre hintereinander im Finale, also wenn wir so schlecht im Verteidigen wären, dann kommst du da auch nicht hin. Letztes Jahr haben wir einen Schritt nach hinten gemacht, gar keine Frage, und das müssen wir halt jetzt einfach wieder nach vorne bringen. Aber er wird uns mit Sicherheit helfen, auch manchmal so eine andere Perspektive einfach zu sehen. Das hilft auch manchmal. Also wir hatten ja oft gleiche Torhüter, gleiche Verteidigung. So und wenn du so viele Jahre das so hintereinander machst, dann sieht jeder das irgendwie gleich. Wenn du dann jemanden hast, der von außen kommt, kann das manchmal sehr helfen. Und ich glaube, darauf hoffen wir auf jeden Fall.
Auch da finde ich sehr interessant und auch sehr ehrlich so ein bisschen erläutert, dass vielleicht auch die Oilers in den letzten Jahren ein Stück weit betriebsblind waren, weil sie immer wieder die gleichen Spieler hatten, weil sie immer wieder auch die gleichen Kombinationen hatten und dass jetzt ein paar neue Akteure und ein anderer Blick sowohl von hinten, von der Torhüterposition auf die Abwehr, aber auch insgesamt dann als Analyse auch das Defensivverhalten dort ein Stück weit verbessern kann. Natürlich, er hat recht, wenn man zweimal ein Stanley Cup-Finale erreicht, dann kann die Defensive nicht komplett schlecht sein. Aber trotzdem war es auch immer wieder so in den Jahren, wo sie die Finals erreicht haben, dass kleinere Phasen nicht so waren, wie man sich das vielleicht von einem Titelkandidaten vorgestellt hat. Ich gehe auch jetzt wieder durch die Abwehr durch und wir fangen mal an mit dem besten Defensivspieler, Fragezeichen, der Edmonton Oilers. Evan Bouchard ist der beste Verteidiger. Bei seinen Defensivleistungen, da scheiden sich ja immer wieder so ein bisschen die Geister. Da hat er den ein oder anderen Bock mit dabei. Da ist es auch so, dass er dann mit seinen Aktionen auch mal wieder Gegner mit in die Partien mit reinbringt. Das ist natürlich so ein bisschen da auch, ja, manchmal ein Produkt der heutigen Zeit mit den Short Clips bei Social Media, dass man sich dann immer Evan Bouchard raussucht und dort eben die Schwächen sucht. Er ist einer der besten offensiven Verteidiger der Liga, vielleicht sogar, was jetzt das reine Scoring betrifft, der Beste. Er ist mit seinem Schlagschuss ein Garant dafür, dass das Powerplay der Edmonton Oilers immer sehr, sehr gut ist. Und er ist jemand, der einfach sehr hilft, einem McDavid, einem Dreiseitel. Und das ist schon eine Kombination, wo du sagen musst, wenn du diese ersten fünf dann auch auf dem Eis hast bei Edmonton, da gehört Evan Bouchard sicherlich mit dazu. Und defensive Fehler hin oder her, sie brauchen ihn und sie brauchen seine Leistungen. Und du musst dann eben auch als Team in der Lage sein, wenn du diese Offensivleistungen bekommst, auch mal so ein paar defensive Fehler von ihm dort auszugleichen. Und dafür hat er einen Defensivpartner. Und der Defensivpartner, das ist Matthias Ekholm. Und Matthias Ekholm, der kann auch einer der Schlüssel sein zu einer erfolgreichen Oilers-Spielzeit. Denn im letzten Jahr, ich glaube, da erzähle ich nichts Falsches, war er nicht auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit, wie das in den Vorjahren der Fall war. Natürlich, klar, das Team war insgesamt nicht so gut, aber bei ihm hat man das, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon deutlicher gesehen. Er ist eben ein großer Spieler, er ist ein Veteran, er ist jemand, der vor allem dann in der Defensive unter Druck gut agieren muss. Er ist ein Penalty-Killer, er muss an der Bande arbeiten gegen die anderen Spieler und er ist wirklich ein sehr, sehr guter, idealer Partner quasi für Evan Bouchard. Nur, er ist jetzt mittlerweile 36 Jahre alt, er ist nicht mehr so schnell wie früher und er ist auch jemand, der durchaus dann auch bei Verletzungen vielleicht etwas länger ausfallen könnte. Und die Tatsache, dass er dann mit Bouchard zusammen auf dem Eis steht, da muss man dann auch schon sagen, naja, vielleicht wäre es auch ideal für die Edmonton Oilers, wenn man in irgendeiner Form so ein bisschen zwei Kombinationen dort finden würde. Bouchard mit Ekholm zusammen, das Ganze über, weiß ich nicht, in der regulären Saison 24, 25 Minuten und dann in den Playoffs über 25, über 30 vielleicht sogar. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das für Matthias Ekholm dann insgesamt noch so das beste Szenario ist und ob man da nicht vielleicht dann wirklich an der einen oder anderen Stelle andere Lösungen finden müsste, um ihn einfach gesund und frisch zu halten. Das kann eine Herausforderung werden für die nächste Spielzeit. Im zweiten Verteidigerpaar, da ist zuerst mal Jake Woman zu nennen. Der hat ja auch einen Vertrag, der jetzt ab dieser Saison losgeht. 7 Jahre und 7 Millionen pro Saison. Kann man vielleicht sagen, naja, zum Ende hin vielleicht ein bisschen hochdotiert, aber Salary Cap Space steigt. Wir wollen jetzt auch nicht über den Vertrag reden. Er passt gut rein. Er ist jemand, der sehr, sehr gut skaten kann, der sehr, sehr gut auch den Puck dann mit rausbringen kann oder nach vorne bringen kann selber. Er ist ein guter offensiver Verteidiger, ist auch jemand, der mit seinem Schuss, glaube ich, bei den Oilers noch ein bisschen mehr zeigen kann, als er das vielleicht in der Vergangenheit in seiner Karriere auch gezeigt hat. Seine beste Leistung, was die Tore betrifft, das waren 12 Treffer mal für Detroit. Ich glaube, da kann er durchaus auch bei den Oilers vielleicht mit rankommen. Es ist auch so, dass er vielleicht ein Schlüssel dafür ist, dass nicht nur diese erste 5 Offensive generiert für die Edmonton Oilers, sondern dass da entsprechend auch aus den weiteren Reihen Offensive generiert werden kann. Und dafür könnte eben natürlich ein Verteidiger, der die Offensive mit unterstützen kann, sehr, sehr hilfreich sein. Ein Problem ist, dass er eben auch in der Defensive etwas anfällig ist, dass er vielleicht auch sich dann zu sehr auf seine offensive Produktion dort konzentriert. Er braucht jemanden, der zu ihm ganz gut passt und auch dann eben ein bisschen ruhiger ist vielleicht. Und Connor Murphy wäre jemand, der ist ja im letzten Jahr auch gekommen, zu den Edmonton Oilers, der da helfen kann. Was mir zu Warman noch einfällt, eine Sache, die mich wirklich überrascht hat, Jake Warman hat noch nie in seiner Karriere mehr als 65 Spiele in einer Saison absolviert. Also das ist schon erstaunlich für jemanden, der seit 2019 in der NHL ist. Zweimal 63 und dann einmal in der Saison, wo er aus San Jose nach Edmonton kam, 65 Partien. Letztes Jahr auch nur 53 Spiele. Das ist natürlich ein Problem, wenn du dich nicht darauf verlassen kannst. Das bedeutet eben, dass dann auch immer wieder von hinten andere nachrücken müssen. Und das kann natürlich dann auch so ein bisschen die defensive Tiefe der Edmonton Oilers vor Probleme stellen und auf die Probe stellen dann eben auch. Ich weiß nicht, ob er derjenige ist, der vielleicht ein bisschen mit hochrücken kann. Eher nicht ins erste Verteidigerpaar. Aber Connor Murphy, der passt erstmal ganz gut zu Jake Woman, finde ich. Ist groß, ist physisch, ist jemand, der auch Schüsse blocken kann, der auch eben in Unterzahl spielen kann, der schwierige Minuten spielen kann, der auch so ein Stabilisator sein kann für einen, ich will nicht sagen chaotischen, aber etwas unruhigen Partner in der Verteidigung. Nur, bei ihm muss man auch sagen, er ist 33 Jahre alt, er hat offensiv keine wirklichen Qualitäten, also nicht so viel wie eben andere Spieler. Auch bei ihm könnte die Geschwindigkeit irgendwann ein Thema werden. Und, falls er viel spielen muss, eben auch der Workload. Aber ihn sehe ich so ein bisschen als diese Reservelösung für Ekholm. Das heißt also, wenn man mal Ekholm ein bisschen mehr Ruhe geben will oder etwas leichtere Minuten, dann kann es durchaus sein, dass dann Connor Murphy vielleicht mit hochrückt, wobei ich nicht weiß, ob die Kombi mit Bouchard wirklich passt, dass man da eben dann irgendwie so die, die Rechtsschützen kombiniert, das oder die rechten Verteidiger kombiniert, das könnte natürlich schwierig werden, aber ich sage jetzt mal, auf dem Reißbrett könnte vielleicht Connor Murphy auch die ein oder andere Minute vorne mit Evan Bouchard spielen, weil er dann auch vom Typ her eher defensiv so ein bisschen das auch mitbringt, was Matthias Eckholm zeigt. Ryan Shay, der ist vielleicht jemand, der auch in das zweite Verteidigerpaar mit reinrücken kann. Auf jeden Fall macht er für mich die Defensive der Edmonton Oilers wesentlich besser, weil er auch jemand ist, der sich sehr, sehr gut bewegen kann, der gute Pässe hat, der ebenfalls wieder in der Offensive mit unterstützen kann, der aber auch zum Beispiel Schüsse blockt. Also das ist schon ein vielseitiger Verteidiger, was seine Stärken betrifft. Er ist nicht ganz so physisch wie zum Beispiel ein Murphy. Und man muss vielleicht auch erstmal schauen, inwieweit er dann bei den Oilers in das System reinpasst. Kommt ja aus Pittsburgh. Also ist das schon etwas, wo man sagen muss, da muss man sich vielleicht auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Und natürlich nachher so ein bisschen der Outlook in den Playoffs. War es jetzt nicht so besonders gut bei den Pittsburgh Penguins insgesamt für die Mannschaft. Das wird natürlich dann hoffentlich aus Sicht der Oilers ein Thema werden, wenn sie sich für die Playoffs qualifizieren und einen tiefen Lauf haben, ob er dann immer noch über die lange Zeit auch so diese hohe Konzentration aufrechterhalten kann. Aber das soll eben dann hoffentlich ein Thema sein für April, Mai, Juni, dann in der nächsten Spielzeit. Er kann aber meiner Meinung nach auch mal reinrücken ins zweite Verteidigerpaar, je nachdem, wie gesagt, wer da verletzt ist, wer dann auch vielleicht mal nach vorne rücken muss. Partner für ihn könnte Shakir Mukhmadulin sein. Der ist ja ebenfalls dann aus San Jose gekommen, beziehungsweise ebenfalls er kam im Darnell Nurse Trade aus San Jose und ist natürlich der Jüngste jetzt in diesem Bunde, 24 Jahre alt, aber trotzdem auch groß, kann auch gut Schlittschuh laufen, hat eine große Reichweite, hat offensives Potenzial. Es ist natürlich so, dass er erstmal sich noch ein bisschen mehr entwickeln muss. Hat jetzt auch nicht so super viel gespielt. Man muss ja auch sagen, dass San Jose defensiv nicht das Vorzeigeteam der Liga war. Dementsprechend glaube ich, dass er dort noch ein paar mehr Freiheiten hatte bei den Sharks, um Fehler zu machen. Die wird er in Edmonton und vielleicht dann auch wieder Thematik Coach unter Mike Babcock nicht unbedingt bekommen. Das heißt also, da kann es schon sein, dass sie am Anfang ihn spielen lassen, aber wenn das dann nicht funktioniert, wenn die Fehler zu häufig sind oder eben dann auch ein zu großes Risiko, dass er da eben auch aus der Rotation wieder so ein bisschen rausrückt. Aber auch da muss ich sagen, gute Verpflichtung und einfach eine weitere Option dann in der Defensive. Ty Emberson ist der Nächste, der so vielleicht dann als siebter Verteidiger, je nachdem, was man da entsprechend dann vorher wählt, im Lineup sein könnte. Er ist ein Rechtsschütze, auch jemand, der eher physisch ist, der eher defensiv denkt, auch Schüsse blockt, also da auch entsprechend eher zu den defensiven Verteidigern mitgehört. Natürlich bedeutet das auch, dass er offensiv nicht so viel beitragen kann, vielleicht auch nicht so vielseitig ist, wie einige dann auch entsprechend der anderen Verteidiger und ja eher dann wirklich jemand fürs dritte Verteidigerpaar. Spencer Stastny sei auch noch zu nennen, der auch jemand ist, der dann vielleicht wieder das Gegenstück ist, bisschen offensiver, mobiler, auch gut Schlittschuh laufen kann, den Puck mitnehmen kann, ist eben dann auch entsprechend wieder jünger als zum Beispiel Eckholm und Murphy, aber er hat wieder jetzt nicht diese offensiven Fähigkeiten oder auch teilweise auch nicht diese Physis, also ja, auch eher jemand wirklich dann austauschbar im dritten Verteidigerpaar, der natürlich, wie gesagt, ich habe Eckholm genannt mit möglichen Verletzungen, ich habe Warman genannt mit möglichen Verletzungen und dann benötigen die Oilers natürlich auch diese 8 Verteidiger, um da entsprechend auch dann neu aufstellen zu können und da ist dann sicherlich ein Spencer Stastny jemand, der auch seine Spielzeit und seine Spiele bekommen wird und auch das ist ja etwas, was für mich ein bisschen ein Unterschied ist, auch zu den Vorjahren, dass du sagen kannst, okay, im Moment hast du wirklich diese 8 Spieler, wo du dir nicht unbedingt Sorgen machen musst, wenn du jetzt die Position 7 und 8 hochrutschen lässt, dass du da komplett ein Verteidigerpaar hast oder einen Verteidiger hast, der rausfällt. alle haben NHL-Erfahrung, alle haben ihre gewissen Stärken und natürlich muss dann eben entsprechend auch geschaut werden, wie kann das Ganze dann für die Oilers eingesetzt werden. Aktuell ist es so, dass zum Beispiel bei Daily Faceoff die Verteidigerpaare Matthias Ekholm, Evan Bouchard, Jake Walman, Connor Murphy und Ryan Shea, Shakir Mukhmadulin sind. Das würde ich auch erstmal so sehen, aber subject to change natürlich, weil eben dort auch geschaut werden muss, inwieweit dann jetzt in den paar Vorbereitungsspielen und im Trainingscamp erstmal alle auch gesund bleiben und dann natürlich auch entsprechend, wie möchte der Coach dann auch dort spielen. Alec Regula muss ich auch noch mit erwähnen, auch wieder jemand, der groß ist, der ein Rechtsschütze ist, der auch physisch sein kann, der auch nicht so teuer ist, also auch wieder noch jemand für die Tiefe. Allerdings ist der im Moment auch verletzt, also von daher, ja, aber trotzdem auch nochmal jemand, wobei ich den schon so ein bisschen außerhalb dieser 7-8 Spieler sehen würde, vielleicht dann eher noch wirklich hinten dann als Dev-Verteidiger, den du nicht unbedingt in deinen ersten drei Verteidigerpaaren haben möchtest. Das also soweit erstmal zu den Torhütern und zu den Verteidigerpaaren und dann steigen wir mal ein bei den Stürmern. Natürlich vorne ganz klar zu nennen Connor McDavid als Kapitän, bester Eishockeyspieler aktuell auf dem Planeten. Da glaube ich, brauche ich nicht so wirklich viel zu sagen. Einzige Schwäche, in Anführungsstrichen Risiko, ist für mich, dass man ihn überspielt und dass er dann eben entsprechend nicht mehr so frisch ist zu den Playoffs. Das ist sicherlich eine Aufgabe für den Coaching-Staff, aber ansonsten sehe ich bei Connor McDavid zum aktuellen Zeitpunkt seiner Karriere keine wirklichen Schwächen. Leon Dreisaitl, der ist auch einer der besten 3-5 Spieler in der Liga und auch da ist im Moment noch nichts, was darauf hindeutet, dass er so langsam dann irgendwie schlechter wird, auch erst noch in der Prime seiner Karriere. Einer der besten Torjäger, einer der besten Schützen auch im Powerplay, vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht sogar der beste Passgeber in der NHL, jemand, der sehr gut auch auf den oder der sehr gut auch Faceoffs nehmen kann. Er kann Center oder Flügel spielen, das wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig werden. Er ist natürlich nicht ganz so schnell, wenn man jetzt den Direktvergleich nimmt mit McDavid. Und manchmal ist er auch jemand, der defensiv kritisiert wird, wobei man auch sagen muss, es gab ja jetzt auch in den letzten Jahren schon bei ihm sehr, sehr gute Verbesserungen. Ich glaube, er hat auch Selke-Voting-Stimmen bekommen mal vor ein paar Jahren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht auch ein Spieler ist, der noch mal mehr dann auch mit Mike Babcock über die Thematik Defensive redet und vielleicht auch so ein bisschen auch sein Spiel umstellt, um einfach noch defensiver zu werden, weil er weiß, im Powerplay kriege ich sowieso meine Zahlen und fürs Team ist es vielleicht besser, jemanden zu haben, der so als Two-Way-Center agieren könnte. Habe auch schon Vergleiche gehört, wo man sagt, naja, Steve Yzerman, der hat sich auch verändert im Verlaufe seiner Karriere und warum soll das einem Leon Dreisaitl da nicht auch gelingen, dann jenseits der 30 dann vielleicht auch eher einen Two-Way-Center zu werden. Natürlich eine Thematik wird sein, spielt am Anfang McDavid mit Dreisaitl oder spielt er ohne Dreisaitl? Meine Prognose zu Beginn ist tatsächlich, dass eher McDavid und Dreisaitl zusammen spielen werden und dass die dann eben wahrscheinlich von Zach Hyman ergänzt werden, um dort eben diese super erste Reihe zu bilden. Zum einen, weil da natürlich dann die Sicherheit besteht, du weißt im Normalfall, dass du dort zuverlässig deine Tore, deine Punkte bekommen wirst von den dreien. Und es ist so, es eröffnet dann einfach auch die Möglichkeit, in den anderen drei Linien zu schauen, was funktioniert denn. Also das kann ich mir vorstellen, dass das die Idee sein wird, die der Coaching-Staff der Oilers zu Saisonbeginn ausprobieren möchte. Wenn wir weiter durch die Stürmer durchgehen, Ryan Nugent-Hopkins, hatte ich erwähnt, hat er letztes Jahr nicht seine beste Spielzeit, ist aber auch jemand, der durchaus eben dann auch mal 100 Punkte oder mehr machen kann. Ist ein sehr, sehr guter Powerplay, Penalty-Killing-Spieler auch, sehr defensiv auch teilweise orientiert, extrem viel Eishockey-Know-how, ist nicht so physisch, ist nicht jemand, der unbedingt alleine auch Offensive generieren kann, wie das vielleicht ein Dreiseitel und, oder wie das ein Dreiseitel und McDavid nicht vielleicht, sondern ganz sicher können. Das fehlt ihm, glaube ich, so ein Stück weit. Er ist 33, er wird, glaube ich, übrigens zu Saisonbeginn, meine ich, den Rekord aufstellen für die meisten Spieler als Edmund Oiler. Ich glaube, da fehlen ihm gar nicht mehr so viele. Ich glaube, einstellig ist der Wert noch. Aber, naja, 33 heißt auch, dass er nicht mehr so spielen kann wie noch vor ein paar Jahren und dass man da vielleicht auch schon so ein bisschen auf die Minuten Rücksicht nehmen muss. Zach Hyman habe ich eben erwähnt, natürlich wäre er so der Dritte dann, wenn man McDavid und Dreisaitl aufstellen möchte. Hyman, jemand, der vor allem ums Tor herum sehr, sehr gut abschließen kann, der auch gewillt ist, sehr, sehr viel auch zu checken, hat er ja auch die letzten Jahre dann auch in den Playoffs immer mal wieder gezeigt, der auch physisch spielen kann, der einfach auch sehr gut liest, was zum Beispiel McDavid und oder Dreisaitl machen. Und auch das ist ja eine Qualität, dass er sich immer in die Positionen bringt, wo dann auch entsprechend ein Anspiel möglich ist oder wo er weiß, okay, wenn der Schuss von dem kommt, dann kann ich da vorne irgendwie einen Rebound abgreifen und vielleicht dann auch mein Tor machen. Also auch das ist ja eine sehr, sehr gute Qualität und dann natürlich auch eben entsprechend im Powerplay. Aber auch er ist 34, also das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied. McDavid, Dreisaitl jetzt noch nicht so die älteren Semester, aber eben Nugent Hopkins, Zach Hyman, da ist schon ein Risiko da. War er jetzt auch verletzt in den letzten Jahren. Physisch zu spielen bedeutet auch immer, sich dem Verletzungsrisiko auszusetzen. Er ist nicht mehr ganz so schnell. Auch das könnte ein Problem werden, dass er irgendwann dann eben entsprechend zum Beispiel mit McDavid nicht mithalten, aber dass er zumindest auch dann als Trailer oder als jemand, der irgendwo sich dann in einen Raum bewegt, nicht mehr ganz so schnell sein kann. Also das wäre ein Risiko bei ihm. Vasilij Podkolzin, der hat im letzten Jahr, fand ich, ganz gut funktioniert, zusammen auch mit Leon Dreisaitl, ist jemand, der eben auch physischer ist, Forecheck bringt, Größe bringt, der auch eben entsprechend das Tor angreift, sich ums Tor positioniert. Und wenn man jetzt sagt, Dreisaitl hat seine eigene Reihe, dann ist er sicherlich jemand, der da sehr, sehr gut passt. Also wenn Hyman zu McDavid passt, dann passt Podkolzin, fand ich, gut mit zu Leon Dreisaitl. Natürlich, bei ihm ist so ein bisschen manchmal streaky, ihm fehlt die Konsistenz. Er ist vielleicht auch manchmal dann nicht schnell genug, was seine Entscheidungen betrifft, nicht gerade nicht unbedingt, was die Geschwindigkeit betrifft, sondern einfach auch sein Eishockey, wenn ich sagen Verstand, sondern einfach die Handlungsschnelligkeit auf dem Eis. Da ist manchmal dann vielleicht so der ein oder andere Moment, wo er nicht schnell genug das macht, was vielleicht nötig wäre. Und ja, ich sag mal, zweite Reihe ist für ihn manchmal etwas zu hoch, aber wie gesagt, das ist ja auch etwas, was dann den Dreisaitl teilweise eben dann auch ausgleicht. Matt Savoy, auch der ist für mich so mit einer der möglichen Schlüsselspieler für die Oilers, denn er bringt, ich sag jetzt mal, die junge Frische mit aufs Eis, ist ein schneller Spieler, ist jemand, der bei Schnellangriffen dann auch mit dabei ist, ein Rechtsschütze, hat noch viel, viel Potenzial. Letztes Jahr 18 Tore, 19 Vorlagen in allen 82 Spielen, auch das ist ja immer wichtig. Und er kann sich festspielen in so einer zweiten Reihe neben einem Dreisaitl, wenn man da eben jetzt sagt, ne, Podkolzin und Savoy als Kombination, Geschwindigkeit, Abschluss, auf der einen Seite Schnelligkeit, ne, dann auf der anderen Seite physisch, auch rund ums Tor herum. Also das sind so zwei Bestandteile, die dann vielleicht auch gut Leon Dreisaitl ergänzen, beziehungsweise wenn jetzt Ryan Nugent Hopkins dann eben die Reihe spielt, auch da passt das, glaube ich, ganz gut zusammen. Und ja, er kann jemand sein, der sehr, sehr hilft, auch dann die Spielzeit zu reduzieren bei den anderen und da eben dafür zu sorgen, dass ein Dreisaitl dann nicht 25 Minuten in der regulären Saison spielen muss, vielleicht nochmal 22, 21 und bei McDavid ähnliches. Also das ist sicherlich auch ein Schlüssel dann, wenn Savoy vielleicht nicht mit Dreisaitl in einer Reihe spielen sollte. Kasperi Kapanen, hatte ich erwähnt, hat einen Einjahresvertrag bekommen. Der ist auch jemand, der dann mal in die zweite Reihe mit reinrücken kann. Geschwindigkeit ist mit da, Rechtsschütze, auch Transition Game wieder, kann in Unterzahl mitspielen, kann eben auch abschließen, ist allerdings auch wieder jemand, der eher ja so ein bisschen auch wieder streaky ist, nutzt seine Geschwindigkeit auch nicht unbedingt immer so ein, wie das sein muss. Und auch er ist jemand, der einfach zuverlässig produzieren muss, der zuverlässig auch an der Stelle da sein muss. Jason Dickinson ist ein guter Center für die dritte Reihe, defensiver Center, groß, kann die Faceoffs, Bullies nehmen, auch wieder Unterzahlspieler, physisch aktiv mit, ist natürlich nicht jemand, der so gut scoren kann, das ist aber auch nicht seine Aufgabe, er kann auch nicht wirklich die Offensive mit einleiten. Die Faceoffs übrigens bei Edmonton letztes Jahr waren nicht ganz so gut, seitdem er da war, also da müsste er sich idealerweise noch verbessern, vor allem auch wenn er dann im Penalty-Killing aktiv sein sollte, ist ja auch immer gut, wenn man da dann die Bullies gewinnt. Und ja, aber er auf jeden Fall dann, wenn man jetzt zum Beispiel Kapanen nimmt und andere Spieler, dann ist er sicherlich jemand, der eher für die defensive Komponente bei den Stürmern mit zuständig sein soll. Trent Frederick, auch groß, physisch, für den Forecheck gedacht, kann Center oder Flügel spielen, auch das ein Schlüssel, aber auch da, Offensive ist limitiert, nimmt manchmal die eine oder andere schlechte Strafzeit, das kann sicherlich auch ein Problem werden und ist sicherlich nicht jemand, den wir in den Top 6 dann sehen sollten bei den Edmonton Oilers. Matthew Joseph kam ja auch da wieder, Geschwindigkeit, Forechecking-Möglichkeiten, auch fürs Unterzahlspiel, defensive Arbeit ist möglich, kann aber eben auch durch seine Geschwindigkeit bei den Angriffen mit einleiten, ist allerdings nicht unbedingt derjenige, der häufig trifft. Und auch nicht so kreativ ist offensiv. Also ja, da auch dritte Reihe, eher idealerweise die vierte Reihe. Dann haben wir noch Matthias Janmark. Ist eher ein defensiver Stürmer. Vielleicht auch jemand fürs Unterzahlspiel mehr. Kann sich gut positionieren. Kann aber auch Center spielen, Flügel oder Center spielen. Auch bei ihm Offensive ist eher eingeschränkt. Mit 33 auch nicht der Jüngste und auch nicht so explosiv, wie das früher auch der Fall war. Und er hatte im Februar eine OP und ich will mal einmal gucken, stand hier jetzt in dem einen Artikel, den ich hatte, eine Prognose für ihn. Ich sehe jetzt im Moment nicht wirklich was, wo hier stand, wie lange er noch ausfällt. Also die Ausfälle aktuell jedenfalls waren Matthias Janmark, Matt Savoy, Alice Regula und Freddy Andersen. Bei Savoy muss man eben sagen, der soll früher zurückkommen als Andersen, was auch immer das heißt. Aber zumindest war da die Prognose gar nicht so schlecht. Ja, Trent Frederick haben wir drüber geredet, Matthew Joseph, Matthias Janmark, Max Jones, auch jemand, der eher dann als Dev-Player zu sehen ist. Ja, großer Spieler, Forecheck, aber eben dann auch nicht wirklich schnell, offensiv auch keine wirklichen Qualitäten. Colton Duck auch wieder physisch für dritte, idealerweise eher vierte Reihe. Sehr guter Forechecker, kann natürlich auch den Puck dann beschützen. Auch er könnte Center spielen, aber auch da wieder Möglichkeit, dass er offensiv nicht so unterstützt. Möglichkeit, dass er viele Strafen nimmt, die nicht notwendig wären. Und auch die Geschwindigkeit kann bei ihm manchmal ein Problem werden. Josh Samanski, der zweite Deutsche bei den Edmonton Oilers, hat sicherlich, fand ich, letztes Jahr gut mal mit reingeschnuppert. 24 Spiele, 4 Punkte. AHL hat ein bisschen mehr gescored. Auch er ist jemand, der groß ist, der vielseitig einsetzbar ist, der auch mal auf Center gespielt hat. Vor allem defensiv, glaube ich, jemand ist, der da den Oilers helfen kann, der kann sich noch entwickeln. Ich glaube, die Herausforderung bei ihm ist aktuell noch so ein Stück weit, die Konsistenz in der Offensive zu finden, ist natürlich, wie gesagt, noch nicht so erfahren und er braucht da einfach, glaube ich, regelmäßig Produktion, um dann auch das Selbstvertrauen zu haben und da entsprechend auch dann sich festspielen zu können bei den Edmonton Oilers. Interessanterweise war es so, dass Stan Bowman bei dem Interview, wo er auch über die Verletzung von Freddy Andersen gesprochen hat, wohl Isaac Howard, Quinn Hudson und eben dann auch Josh Samanski als Spieler genannt hat, die vielleicht dann auch entsprechend in den Kader reinrücken können und eine Chance bekommen, auch dann regelmäßig in der Aufstellung zu stehen. Also da ist die Chance eben da. Ich habe es erwähnt, meine Prognose wäre aktuell, dass man versucht, vorne Dreiseitel und McDavid zusammenspielen zu lassen und dazu dann eben Zach Hyman. Und dann würde im Moment so ein bisschen vielleicht das Lineup aussehen: Podkolzin, Savoy und Ryan Nugent-Hopkins, Dickinson, Kapanen, Matthias Janmark, Schrägstrich, ne, wie die Verletzung ist, muss man sehen, Samanski, Frederick und Matthew Joseph, das ist dann etwas, und Colton Duck, Max Jones, das wären die beiden, die das Ganze noch dann in der Offensive mit ergänzen könnten. Oder aber, sei auch eine Möglichkeit erwähnt, vielleicht spielt auch ein Isaac Howard vorne mit McDavid zusammen und Zach Hyman. Dann wäre die zweite Reihe Dreiseitel Savoy und Podkolzin, in der dritten Formation Dickinson, Kapanen und Ryan Nugent-Hopkins und hinten Samanski, Frederick und Joseph. Das ist wahrscheinlich sogar, also zumindest was die letzten beiden Reihen betrifft, vielleicht realistischer, weil da eben dann auch auf die Verletzung von Janmark so ein bisschen mit eingegangen wird. Wie gesagt, ihr habt euch ja gewünscht, dass ich so ein bisschen auch versuche, die verschiedenen Line-Up-Möglichkeiten da zu erläutern. Es ist natürlich relativ schwer, das Ganze dann auch zu machen, wenn man zum Beispiel auch nicht weiß, wer jetzt wie lange ausfällt bei den Verletzungen. Und was mir gefällt, auch bei den Forwards bei den Oilers, ich glaube, dass sie etwas anders sind als in den beiden Jahren, wo sie im Stanley Cup-Finale waren, dass sie mit Dickinson, finde ich, da hinten wahrscheinlich erstmal den Kern dieser dritten Formation haben werden, der dann auch mit seiner körperlichen Präsenz und der Defensivkomponente da etwas bringt, was sie dann vielleicht nicht so hatten in den beiden Finaljahren. Ja, und ansonsten wird es immer wieder auch Phasen geben in der Saison, wo sie eine Reihe überladen mit McDavid und Dreiseitel, wo aber eben auch dann Spieler hochrücken. Ich habe Kapanen erwähnt, der dann vielleicht mal in die zweite Formation rückt, oder wenn die zweite gerade super drauf ist, vielleicht auch mal bei McDavid vorne mit auftaucht, auch je nachdem, wer dann vielleicht verletzt ist bei den anderen. Das wird sehr fluide sein, speziell, glaube ich, zu Saisonbeginn. Und dann einfach auch nochmal eine Herausforderung für den Coaching-Staff, da dann die richtigen Kombinationen auch entsprechend zu finden. Wenn ich dann noch einmal ganz kurz auch auf die Special Teams schaue, also erste Formation im Powerplay ist, glaube ich, klar, McDavid, Dreiseitel, Hyman, Nuge und Bouchard. Die zweite Formation, da habe ich jetzt auch schon mehrere Varianten gesehen, also Savoy, Howard, Podkolzin, Ekholm und Jake Warman gefällt mir so ganz gut. Kapanen, Howard habe ich irgendwo gesehen, ausgetauscht. Okay, also da würde ich wahrscheinlich auch eher erstmal mit Isaac Howard beginnen, was die Unterzahlformation betrifft. Dickinson, Savoy, Ekholm und Connor Murphy. Ja, zweite Kombination, Dickinson mit Nuge und Murphy und Ekholm. Murphy und Ekholm scheinen so ein bisschen die beiden zu sein, die auf jeden Fall zusammenspielen im Penalty-Killing. Zweite Formation, die beiden Varianten, die ich gesehen habe, sind Nuge und Kapanen vorne und Ryan Shea, also vorne ist gut, und Ryan Shea und Evan Bouchard. Wobei ich auch da sage, warum nicht mal zum Beispiel dann auch Bouchard Ruhepausen geben und dafür zum Beispiel Emerson bringen. Auch Josh Samanski könnte sich reinspielen in die Unterzahlformation, je nachdem, wie das Ganze läuft. Also auch da gibt es zu Saisonbeginn ein paar Fragezeichen, aber viele Chancen auch für die Edmonton Oilers, da eben entsprechend dann die Kombinationen zu finden, die ja dann am Ende auch die größte Chance auf Erfolg bieten. Weitere Akteure wären vielleicht noch Aku Rehti, der in Finnland ziemlich gut gespielt hat, wo man vielleicht so ein bisschen wie bei David Tomášek das Ganze sehen muss aus der letzten Saison, dass man da vielleicht eine Chance nimmt, ist nicht ganz so etabliert, Rehti, aber kann zumindest auch irgendwo vielleicht in der dritten, vierten Reihe mit auftauchen. Owen Michaels ist sicherlich jemand, der ja, zumindest auf dem Papier stehen sollte, so was Long-Term betrifft. Connor Clattenburg wäre auch jemand, der zumindest mal auch im Camp in irgendeiner Form in die vierte Reihe vielleicht auch mit reinkommen kann. Aber ja, auch da, man muss halt einfach auch sehen, wie sich wirklich das Camp entwickelt und was die Oilers dann danach probieren. Und ich glaube, sie werden relativ viel probieren. Und dann kommen wir vielleicht auch langsam mal in die Richtung der beiden Hauptpunkte, die ich ja versuche, in dieser Spielzeit bei allen Teams einfach ein bisschen mit zu erläutern und zu beantworten. Die erste, die wichtigste Storyline, da fällt mir nur Mike Babcock ein. Egal, was sportlich laufen wird, Mike Babcock wird das große Thema sein. Vor allem natürlich zu Saisonbeginn. Und da sei dann auch noch mal so ein bisschen gewarnt. Selbst in den Jahren, in denen die Oilers das Finale erreicht haben, waren die ersten Monate nicht gut. Und das kann natürlich jetzt fatal werden, wenn du da am Anfang vielleicht dann eben auch durch den Ausfall von Andersen und die Torhüterprobleme nicht so richtig ins Laufen kommst, dann wird man schon sehen, was eben dahinter steckt an dieser vielleicht veränderten Herangehensweise von Mike Babcock. Ja, das wird also sehr, sehr wichtig sein, aber grundsätzlich glaube ich einfach, er wird das große Thema sein. Alle werden sich auf ihn konzentrieren. Das ist auch eine Chance, auch wieder für andere Probleme, die so ein bisschen dann kaschiert werden, überlagert werden. Dadurch, dass vielleicht Mike Babcock irgendeinen Halbsatz gesagt hat in der PK oder irgendjemanden nicht gegrüßt hat, wenn er in die Halle mit reinkommt, das könnte an der einen oder anderen Stelle sogar helfen, wenn es in Anführungsstrichen eben ohne Grund ist, dass man sich da über etwas aufregt. Es kann aber eben auch sehr, sehr schnell dazu führen, dass Baustellen aufgemacht werden, die normalerweise bei einem NHL-Team so nicht da sind, dass eben wirklich jedes Wort, jede Aktion, jede Bewegung auf die Goldwaage gelegt wird und dass da dann teilweise auch sportliche Dinge in den Hintergrund treten. Das hat man sich natürlich selber zuzuschreiben, da komme ich jetzt wieder nochmal auf meine Folge, wo ich über das Thema ausführlicher geredet habe und das muss auch den Oilers klar sein. Das fand ich übrigens auch, ich habe ja vorhin Leon Dreiseitel dann auch mit reingeschnitten, auch da wirklich offen von ihm, dass er gesagt hat, ja, der bringt halt, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, er bringt ein gewisses Gepäck mit, so würde ich es mal frei ausdrücken und damit müssen die Edmonton Oilers eben durch diese Saison gehen und schauen, dass sie da dann eben am besten möglichst schnell sportlich sehr gut in die Spur finden. Da könnte die ausnahmsweise längere Pause helfen, dass alle fit in die Saison gehen von den Hauptleistungsträgern. Ich meine, die Verletzten habe ich jetzt schon erwähnt, aber die anderen, da kann man schon davon ausgehen, dass die in besserer Form und mit volleren Akkus jetzt in diese Spielzeit hineinkommen. Auch die kürzere Preseason kann ein Vorteil sein. Es ist ja auch so, dass alle NHL-Spieler, die 100 oder mehr Spiele haben, nur 2 Vorbereitungsspiele absolvieren müssen. Das heißt also, bei den Oilers sind das ja dann schon einige. Das heißt, dass da entsprechend auch so eine Verteilung da ist, dass die nicht wirklich hoch belastet sind, wenn sie denn in die Saison reinkommen. Und wenn man dann in der Lage ist, vielleicht auch am Anfang so sich so Ziele zu setzen, die ersten 5, die ersten 10 Spiele, dass man da die Punkte zusammen hat, dass man frühzeitig dann auch Selbstverständlichkeiten, Routinen dort etablieren kann, dann wäre ein guter Start natürlich möglich. Was heißt das dann insgesamt für den Erfolgsmaßstab? Alles andere außer der Stanley Cup ist eine Enttäuschung in Edmonton. Auch das ist eine Erwartungshaltung, die natürlich bedingt ist aus den letzten Jahren und auch aus der Gesamtgemengelage drumherum. Ich habe jetzt nicht über den Vertrag von McDavid geredet, der jetzt auch ab dieser Spielzeit gilt. Das sind diese 2 Jahre, wo man gesagt hat, naja, das ist jetzt erstmal das Zeitfenster, was er den Edmonton Oilers gibt. Und dann schaut er sich an, wo sind wir denn? Sind wir weiter? Sind wir gut aufgestellt für die Zukunft? So wird es natürlich sein. Idealerweise haben sie einen Stanley Cup gewonnen. Dann, wenn man im übernächsten Sommer sich nochmal zusammensetzt. Aber für die nächste Saison gilt Stanley Cup oder Bust. Und da würde ich dann am Ende kurz bevor ich mich dann aus dieser wirklich vergleichsweise langen Vorschau-Episode über die Edmonton Oilers verabschiede, einfach mal Leon Dreiseitel wieder reinschneiden, denn ich hatte das Vergnügen, die letzte Frage in der Media Session bei der European Players Media Tour zu stellen und da möchte ich euch diese doch ganz amüsante Episode nicht vorenthalten.
Was wäre als Schlagzeile lieber, Siegtor bei der Heim-WM im Finale oder Stanley Cup gewonnen?
Oh, ja, das ist so, oh Gott, ich hasse diese Frage über alles, aber
ja, ja, super, ne? Ganz toll. Ja.
Es fällt mir so schwer, wirklich. Also das sind, wären beides einfach Träume, aber dadurch, dass die Zeit einfach da drüben so viel, seit so vielen Jahren schon investiert ist, müsste ich leider wahrscheinlich den Stanley Cup nehmen. Gibt kein richtig oder falsch, das andere würde mir genauso viel bedeuten, aber einfach so das Zeitcommitment, ja.
Also, am Ende nochmal Leon Dreiseitel und ich fand's selbstverständlich, dass er da gesagt hatte, der Stanley Cup, denn natürlich würde zum Beispiel auch eine Teilnahme von ihm bei der WM bedeuten, dass erneut ein frühes Playoff aus die Saison der Oilers beendet hätte und man kann natürlich da auch sofort verstehen, wenn er sagt, er investiert so viel Zeit und so viel Energie in seinen Traum und in den Traum des Teams und in den Traum auch von seinem Freund Connor McDavid, den Stanley Cup zu gewinnen, dann ist das schon verständlich für mich, dass man da eben dieses Ziel wählt und nicht jetzt irgendwie patriotisch sagt, ja, ich möchte aber unbedingt mit Deutschland zu Hause Weltmeister werden, zumal das ja bei allem Respekt für mich das unrealistischere der beiden Ziele ist. Die Oilers gehören für mich im nächsten Jahr zu den absoluten Top-Favoriten, auch weil ich glaube, dass Mike Babcock, ob man ihn jetzt mag oder nicht, sehr, sehr gut erstmal dort mit reinpasst. Wie gesagt, das Drumherum, das wird abzuwarten sein, wie da eben entsprechend das Verhalten ist und wo dann Szenen sind, die für Unruhe sorgen. Aber grundsätzlich sportlich, ich habe es hoffentlich auch rüberkommen lassen in der Analyse, dass ich finde, der Kader ist gut aufgestellt, sie sind breiter aufgestellt, sie haben ein paar mehr Möglichkeiten. Das heißt nicht unbedingt, dass es jetzt qualitativ, wenn man so an andere Jahre denkt, an den Evander Kane, an vielleicht auch Corey Perry am Anfang, dass die damals vielleicht qualitativ ein bisschen besser waren, ein bisschen erfahrener als manch einer, der jetzt im Kader ist. Okay, aber sie haben jetzt vielleicht nicht nur diesen einen oder zwei Spieler, sondern 4, 5, wo sie kombinieren können. Und das ist eben etwas, was dann wichtig werden kann im Verlauf einer hoffentlich langen Saison dann. Lang, wie gesagt, war auch diese Folge und da ist natürlich dann von mir, wie immer, und ich habe auch heute, glaube ich, schon einmal nach Feedback gefragt, einfach der Wunsch an euch, speziell jetzt bei dieser Oilers-Folge, gebt mir eine Rückmeldung. Ich habe es jetzt etwas anders gemacht. Ich habe versucht, auch ein bisschen mehr noch auf die einzelnen Spieler einzugehen, auch ein bisschen mehr auf vielleicht mögliche Lines, mögliche Reihenkombinationen. Sagt mir bitte, ob das so okay war, ob es zu ausführlich war, ob es zu wenig war, welche Thematik euch jetzt vielleicht dann in dem Zusammenhang gefehlt hat und so weiter. Ich brauche Feedback bei so etwas, ne? Ich habe eure Fragen mitgenommen. Ich habe eure Themenwünsche auch aus den letzten Jahren. Da kam auch bei den Oilers immer wieder so ein bisschen der Wunsch, geh doch mal ein bisschen auf Paare ein, auf Matchups. Welche Akteure könnten eben dann auch vielleicht im Verlauf der Saison eine Chance bekommen? Ich hoffe, dass ich da zumindest viel von abgedeckt habe. Und wenn ihr eben was anderes noch wünscht, dann bitte, bitte schreibt mich an info@sportpassion.de oder bei Social Media, Instagram, bei X, bei Blue Sky, wo auch immer ihr dann da unterwegs seid. Dann schaue ich nochmal auf meinen kleinen Plan, denn jetzt habe ich tatsächlich nicht auswendig im Hinterkopf, aber ja, okay, ich erinnere mich daran. Wir gehen nicht so weit weg von Edmonton in der nächsten Vorschau-Ausgabe, denn dann sind die Calgary Flames das Thema und auch da in dem Zusammenhang sei noch zu nennen, bisher hat noch niemand rausgefunden, warum ich denn die Reihenfolge so habe, wie sie in dieser Spielzeit ist bei den Vorschaufolgen. Also auch da habt ihr noch die Chance, das Ganze aufzulösen. Für heute sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Es gibt viele Wege, den Sportpassion Podcast zu unterstützen. Ein neuer Weg ist das Crowdfunding unter startnext.com/sportpassion-global-series. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, was die Reisekosten für die Global Series in Finnland und in Düsseldorf betrifft, dann könnt ihr das unter der Adresse machen. Schaut auch gerne in die Shownotes. Ich sage jetzt schon vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.